Ihr könnt ja weinen, aber macht es halt in der Garage mit einer Gitarre. Mein bewusstes Fernsehen ist ganz klar eingeteilt in vor Big Brother und nach Big Brother. Ich kann auch nicht mit Nice Guys. Es ist wirklich, Nice Guys sind die schlimmsten. Wenn du glaubst, dass du Dreck nicht siehst, geh saugen. Homeboy wore combat boots to the beach ist für mich so ein Lebensmotto. Also Reality-Shows sind für mich einfach fun und sie machen mich glücklich. Wir sind online gegangen und gesagt, dich mag ich diese Woche nicht. Du kommst auf Platz 6.
Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hey, Yannick.
Hey, Kara. Wow, so euphorisch. Kara, was
sagen,
ist da denn los?
Hey, Yannick, 2025 ist fast vorbei. Heute ist der 30.12.
Heute ist eigentlich der 30.12., aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist heute nicht der 30.12. Wir haben wieder ein bisschen vorproduziert, diese Folge. Es ist noch, wir haben so eine Woche vor Weihnachten, weil wir wollten euch kein Weihnachtsloch, keine Weihnachtspause von uns gönnen. Wir wollten unbedingt auch zwischen den Jahren eine Folge rausbringen und deswegen mussten wir vorproduzieren, weil wir uns natürlich zwischen den Jahren nicht zeitlich treffen, weil wir wahrscheinlich alle verstreut sind.
Genau, also Weihnachten ist bei uns immer relativ unspannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe eine wahnsinnig kleine Familie und meine Eltern sind auch schon ewig lange getrennt. Deswegen Heiligabend bin ich immer mit meiner Mutter und ihrem Partner zusammen. Letztes Jahr war tatsächlich eine Freundin von meiner Mutter auch noch dabei, das war irgendwie ganz süß. Und irgendwie anders. Und am ersten Feiertag treffe ich dann meistens meine Tante, also die Schwester von meinem Vater und ihren Mann. Und dann feiere ich mit meinem Vater nochmal. Und am 27. sind wir dann meistens mit Freunden der Familie. Also das sind Freunde von uns, die kennen mich seit meiner Geburt. Und Sebastian ist mein guter Kindheitsfreund, der ist in meinem Alter, also ein bisschen älter als ich. Wir kennen uns unser Leben lang und da machen wir dann immer noch mal ein Essen.
Cute.
So family-mäßig, also friends and family-mäßig,
ja.
Genau.
Cute.
Ja, und du?
Ich war letztes Jahr zum allerersten Mal nicht bei meiner Familie am 24. Das ist ein Riesending, ne? Also für mich ist der 24. Ich bin nicht gläubig, ich feiere Weihnachten nicht, weil ich an die Geburt Jesu denke. Und glaube.
Ach, echt nicht?
Nein.
Krass.
Und
Shocking.
Shocking.
Shocking News. Yannick Schümann glaubt nicht an das Jesuskind.
Oh Gott. Ich liebe das einfach, weil ich habe eine größere Familie, meine Eltern sind noch zusammen, ich habe zwei größere Brüder, wir haben insgesamt 4 Kleinkinder bei uns und der Weihnachtsmann kommt zu uns, seitdem es wieder Kinder im Haus gibt und ich habe vor ein paar Jahren eingeführt, dass wir jedes Kind darf immer 2 Geschenke auspacken und dazwischen singen wir 3 Weihnachtslieder. Ich liebe Weihnachten, wir essen jedes Jahr Raclette und das ist einfach wunderschön und mir ist aber noch wichtiger, dass ich mit Felix zusammen bin und ich fand das irgendwie unfair, dass Felix immer zu mir kommen muss und deswegen habe ich letztes Jahr in den sauren Apfel gebissen und war zum ersten Mal am 24. nicht bei meiner Familie, sondern bei Felix' Familie in der Nähe von Frankfurt. Und das war auch sehr, sehr schön. Das war einfach für mich das erste Mal ein anderes Weihnachten. Es war total aufregend. Es wurde Fondue gegessen und kein Raclette. Ich kam gar nicht drauf klar.
Aber immerhin Käse. Wie war das nochmal?
Nee, gab kein Käsefondue.
Was? Kein Käsefondue?
Wir waren ja nicht in der Schweiz.
Ich wollte gerade sagen, Madrid, Mailand, Hauptsache Italien.
Hauptsache Käse.
Raclette-Fondue, Hauptsache Käse.
Es gab keinen Käsefondue.
Schade.
Dieses Jahr allerdings, also quasi vor ein paar Tagen,
In unserer Alternate Reality
bin ich mit Felix wieder in Hamburg gewesen und werde mit meiner Familie zusammen Weihnachten verbringen.
Schön.
Und freue mich total drauf. Und dann fahren wir aber am 26., also am zweiten Weihnachtstag, wieder nach Berlin und deswegen bin ich jetzt hier wieder in Berlin.
Ja.
Und Kara, wie wichtig ist für dich Silvester?
Also ich war immer, ich habe so ein Ding mit so Festtagen. Also am schlimmsten ist es eigentlich bei meinem Geburtstag.
Magst du deinen Geburtstag nicht?
Doch, ich mag meinen Geburtstag, aber ich hatte immer eine Zeit lang so diesen Gedanken von, ach, mein Geburtstag ist ja nicht so wichtig. Was, glaube ich, aber auch so ein bisschen daran lag, dass ich irgendwie immer Angst hatte, wenn ich Leute einlade, dass dann keiner kommt. Vollkommen bescheuert. Und dann dachte ich immer so, ah nee, ich feiere meinen Geburtstag nicht. Und dann saß ich an meinem Geburtstag da und war voll unglücklich und habe dann so last-minute-mäßig versucht, irgendwas zu organisieren. Und das hat dann meistens nicht geklappt, weil Leute irgendwelche Pläne hatten. Deswegen habe ich vor ein paar Jahren begriffen, ich feiere meinen Geburtstag
ja.
und ich kündige das auch richtig lange vorher an.
Ja. Und abgesehen davon, Cara, wissen deine guten Freunde und Freundinnen auch, wann dein Geburtstag ist und vor allem merken sich das irgendwie vor und sind halt da.
Ja, voll.
Also
aber
die werden kommen, Cara. Ich komme.
Ich hab dich lieb.
Aber genau, und so ähnlich ist es mit Silvester. Ich hatte irgendwie immer so, ach ja, Silvester ist auch nur ein Tag wie jeder andere im Jahr und so weiter. Und dann habe ich aber irgendwann immer gemerkt, so wenn ich da keine richtigen Pläne habe, dann bin
Silvester.
Ich unhappy. Und
aber
das,
wir haben geile Pläne,
ja.
dazu gleich. Aber wie scheiße ist Silvester eigentlich, dass man, dass Silvester so ein, ich finde Silvester ist der stressigste Festtag, weil man halt eben, entweder man ist so wie, ich gehe um 10 ins Bett oder Leute fragen halt Wochen davor, was machst du eigentlich Silvester? Und es ist dieser Druck, was Besonderes.
Ja.
Ich meine, am geilsten ist eigentlich auch Silvester, man feiert zusammen zu Hause in kleiner Runde und kocht und trinkt ein Glas Wein und um Mitternacht stößt man an. Ne? Aber Silvester ist so geladen mit Druck. Das finde ich wie total anstrengend.
Voll. Aber eben so ähnlich wie ein Geburtstag halt auch.
Stimmt. Und deswegen werden wir das zweite Mal in Folge Silvester zusammen verbringen. Wir waren ja letztes Jahr in einem, ich glaube, dem schönsten Haus, in dem ich jemals war, im Norden Dänemarks mit unseren Freunden Markus und Tino und Arne und Felix natürlich. Das Maskottchen ist immer am Start. Und jetzt die Folge, heute ist der 30. Die Folge kommt raus und wir sitzen eigentlich im Flieger nach
London.
Yay!
London Calling.
London Calling. Wir haben uns ein super schönes Airbnb zu dritt in Shoreditch gebucht und wir werden toll essen gehen. Wir gehen natürlich an den West End, weil ich, meine lieben Freunde und Freundinnen hier aus der Community, ich werde natürlich Cara und Felix wieder in Musicals zerren und ich freue mich einfach, in London Silvester zu verbringen. Ich liebe diese Stadt so sehr, ich muss mindestens einmal im Jahr da sein und habe richtig Bock.
Und ich war richtig lange nicht mehr in London, also ich habe ja meine Zeit lang da auch gearbeitet, also nicht fest, aber halt so, dass ich oft da war und mir ist dann irgendwann aufgefallen, das ist auch schon wieder richtig lange her.
Geil.
Ja.
Wir laufen einfach durch London und haben die schönste
genau.
Zeit.
Und ich bin wieder euer Lieblings-Third Wheel.
Ja, aber es funktioniert ja wahnsinnig
ja,
gut.
Das stimmt.
Wir fahren einfach schneller mit dir. Unser Vehikel hat einfach einen weiteren
Ein
Motor
extra
bekommen.
Boost.
Du bist unser extra Boost. Okay, Silvester, ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch sehr.
Cara, jetzt sitzen wir aber hier, weil wir eine neue Book Talk Edition haben.
Mhm.
Und wir haben heute wieder einmal, Surprise, eine ganz tolle Gästin.
Natürlich.
Heute ist eine Gästin. Wir haben unsere erste Autorin eingeladen.
Wir haben unsere erste Autorin eingeladen und das ist Elina Penner, die mit Die Unbußfertigen, diesem wunderschönen Buch, was wir hier sehen, einen ganz, ganz tollen Roman.
Ich liebe
Die
Unbußfertigen.
Es ist so entertaining.
Es ist so funny. Leute, ganz kurz vorweg, bevor wir Elina zu uns schnipsen. Cara und ich haben über das Buch erfahren und haben dann gelesen, worum es geht. Und zwar geht es um eine Reality-TV-Sendung. Und es ist quasi Reality-TV in Buchformat. Das war, mehr hätte ich gar nicht hören müssen.
Nee.
Also das war der Hook. Ich so, okay, ich lese den Roman. Ich fand das so entertaining und interesting, dass ich unbedingt mit Elina drüber reden wollte. Und freue mich ganz doll, dass Elina heute bei uns zu Gast ist.
Und wie immer an dieser Stelle kommt jetzt der Schnipser, mit dem wir Elina zu uns zaubern.
Drei, zwei, eins. Hallo Elina.
Hallo Elina.
Hallo.
Jetzt muss ich total lachen, weil wir jetzt, naja, okay.
Was denn? Warum musst du lachen?
Na, weil wir jetzt gerade Elina erzählt haben, dass wir unsere Gäste immer herschnipsen und dass es eigentlich so ein bisschen cringe ist und jetzt…
Haben
wir es gemacht. Jetzt habe ich mir über die Cringigkeit der Tatsache, dass wir Elina hergeschnipst haben. Naja, egal. Hi Elina.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Ich freue mich.
Elina, du bist die erste Autorin, die wir in unsere Book Talk Edition eingeladen haben und wir freuen uns total, dass du da bist. Du hast gerade ein neues Buch rausgebracht, Die Unbußfertigen. Darüber sprechen wir später mehr. Vielleicht stellst du dich einmal unserer zwischen Kotti und Kapiteln Community vor.
Ja, hallo liebe Community und hallo an euch beide. Danke, danke, danke für die Einladung. Genau, ich bin Elina Penner. Der Nachname ist echt, ist kein Künstlername, ist ein mennonitischer Nachname. Das ist quasi auch so grob das Thema, worüber ich in meinem ersten Buch geschrieben habe. Das kam 2022 raus, hieß Nachtbären. Seitdem darf ich mich Autorin nennen. Ansonsten, ich leite den Blog Hauptstadtmutti, auch seit 2020. Was noch? Ich mache so viel. Ich mache ganz viele verschiedene Dinge, die irgendwie mit Veranstaltungen zu tun haben und mit anderen Themen. Und ja, ich schreibe auch. Ich schreibe auch Artikel, bin unterwegs, viele Lesungen auf jeden Fall immer. Das bin ich.
Sehr schön.
Viele Lesungen vor allem gerade momentan, weil dein Roman vor ein paar Monaten rauskam und du den jetzt einfach Promotour überall präsentierst, ja.
Ja, aber ich bin auch mit den anderen beiden Büchern immer noch gut unterwegs, also eigentlich jeden Monat. Migrantenmutti, das Thema ist leider, wird wahrscheinlich noch unter dieser Regierung und auch unter anderen ein großes Thema sein.
Migrantenmutti war dein, ist
mein zweites
Buch, ja.
Genau. Und ja, also ich bin da eh einfach viel unterwegs mit allen Büchern, aber auch mit dem, ja.
Die erste Frage, die ich an dich gehabt hätte, hast du jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet oder vielleicht gehen wir da auch noch ein bisschen tiefer rein. Nachtbären, dein erstes Buch, ist ja stark autobiografisch gewesen und wir haben irgendwie unter anderem mit Friederike Schielbach, die ja Lektorin ist und mit der du ja auch eine gemeinsame Geschichte hast, viel darüber gesprochen, dass oft Autorinnen und Autoren ihr erstes Buch autobiografisch gestalten. Bei dir war das auch so. Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen oder deine Geschichte in Teilen zu erzählen oder als Grundlage zu benutzen?
Ja, also es war gar nicht so sehr mein Wunsch, als dass ich der Literaturagentur damals verschiedene Themen gepitcht habe. Und das war eins von mehreren Themen. Und die haben halt sofort auch, sind in die Recherche gegangen und haben gesagt, oh mein Gott, es gibt kein Roman, kein Buch über dieses Thema.
Kannst du es kurz in zwei Sätzen, drei Sätzen runterbrechen, worum es in Nachtbären geht?
Es ist ein Familienroman einer russlanddeutschen Aussiedlerfamilie, die Anfang der 90er aus der Sowjetunion in die BRD gekommen ist. Und in diesem Fall ist die Familie ähnlich wie bei mir Teil der mennonitischen Community, was so ungefähr 10% aller Russlanddeutschen sind. Und dann ist es sehr oft als Kammerspiel bezeichnet worden, weil es darum geht, dass wir haben drei Protagonisten und die suchen alle irgendwie gegenseitig jemanden. Der Ehemann ist verschwunden, die Ehefrau sucht den Ehemann, der Sohn und der Bruder suchen die Frau. Es ist alles so, ein bisschen whodunit, aber auch für viele wahrscheinlich so ein Einblick in eine Welt, von der sie nicht viel wissen.
Ich habe es selber noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber im Gegensatz zu Nachtbären haben wir die Unbußfertigen gelesen, dein aktuelles Buch. Und es gibt wahnsinnig viel zu besprechen, oder Yannick?
Es gibt so viel zu besprechen. Ich freue mich ganz doll. Ich bin die ganze Zeit schon heiß, seitdem ich diesen Roman zu Ende gelesen habe, dass ich endlich mit dir darüber reden will. Ich will aber zuerst eingehend auf die Frage, die du gerade gestellt hast, Kara, noch einmal fragen. Wenn man einen autobiografischen Roman schreibt und ja ganz viel aus sich selbst schöpfen kann und einfach super viel mitbringt, ne? Wie schwer ist es, dann einen Roman zu schreiben, der erstmal auf den ersten Blick nichts mit einem zu tun hat?
Bei den Unbußfertigen ist es schon so gewesen, dass ich diese Leute alle auf irgendeine Art und Weise getroffen habe, natürlich, oder halt auch im professionellen Kontext mit ihnen zu tun habe. Und das Schreiben selber, ja, also Nora Ephron hat ja auch, ne, gesagt, everything is copy. Das heißt, ich weiß nicht, wie vielen Autoren und Autorinnen ich es abkaufe, wenn sie sagen, nee, habe ich mir alles ausgedacht.
Das hat nichts mit mir zu tun.
Nichts. Ich so, okay, vielleicht so ein historisches Drama über die Pest oder so, maybe. Aber ansonsten, man zieht ja von allem.
Ja.
Und natürlich habe ich irgendwo Menschen vor Augen und ich muss diese Menschen ja auch lebendig werden lassen. Bei den Unbußfertigen war es wirklich so, dass diese Menschen komplett Frankensteins Monster-mäßig erschaffen wurden, aber trotzdem dann irgendwie Stimmen oder Ansichten hatten von Menschen, die ich schon mal getroffen habe.
Wenn ihr Reality-TVs liebt, so wie wir, dann müsst ihr die Unbußfertigen lesen. Ich habe das so geliebt. Es war wirklich, ich hing an diesem Roman. Ich habe immer zu Felix gesagt, ich muss noch eine Folge gucken.
Ja.
Ich muss noch eine Folge gucken. Es ist nicht, ich muss noch ein Kapitel lesen, sondern es war quasi wie, wenn du auf Netflix eine Reality-TV-Sendung guckst und die Episode ist vorbei und dann wartet man so die 3 Sekunden, bis es automatisch zur nächsten Folge springt. So war es nach jedem Kapitel. Ich konnte gar nicht, ich musste gar nichts machen.
Das ist das größte Kompliment.
Es war einfach, in 3 Sekunden beginnt die nächste Folge.
Oh. Du so umgeblättert. So.
Ich möchte einmal ganz kurz für alle, die es noch nicht gelesen haben, die es unbedingt lesen müssen, erklären, worum es geht oder dass wir es einmal runterbrechen. Ja. Ja?
Ich bin gespannt.
Oh Gott.
Weil ich krieg's nie hin.
Oh Gott, ne, ich versuch's mal. Also,
ich kann's nicht erklären.
Es gibt eine Reality-TV-Sendung, die Heimlich heißt. Mhm. Angelehnt an das Wort heimlich, aber ja, anders geschrieben.
Eine App vor allen Dingen erstmal. Ja.
Haimlik. Mhm. Wir befinden uns in einem Zug mit 10 PassagierInnen. Sie kommen an in einem Herrenhaus und finden eine Kassette. Diese Kassette spielen sie ab und es wird über jede der 10 Personen erzählt, was sie im allgemeinen Sinne Schlechtes gemacht haben. Mhm. Es geht darum, dass alle 10 unbußfertig sind. Das heißt, alle 10 können keine Reue zeigen und sie sind noch nicht bereit, dafür einzustehen, was sie getan haben. Mhm. Und in dem Moment, in dem sie bereit sind, in dem sie bußfertig sind, dürfen sie dieses Herrenhaus verlassen.
Genau. Und diese 10 Charaktere, die sind alle Charaktere, die man irgendwie kennt. Also man hat eine Momfluencerin, man hat eine Esoterik-Influencerin, die dann auch wirklich irgendwie ihre Heilkräuterchen und Kristallsteine und sowas irgendwie promotet. Wir haben die Fitness-Fluencerin mit ihrem Boyfriend. Wir haben den Rage-Klaus in der Google-Review-Community-Spalte und so weiter und so fort. Und die sind alle natürlich überspitzt, aber die gibt es ja alle da draußen.
Ja. Jemand hat 2 ganz tolle Frauen in Dortmund nach der Lesung haben zu mir gesagt, vor 10 Jahren wäre das überspitzt gewesen, es wäre eine Karikatur gewesen und jetzt haben sie sich das alles angehört und werden das Buch lesen, aber sie haben gesagt, jetzt sind es einfach nur Menschen, die man im Internet trifft. Mhm. Und sie hat gesagt, so, es fühlte sich überhaupt nicht an, wie, also als Frau das zu lesen, fühlte sich es überhaupt nicht an, als wäre es übertrieben.
Ich finde gerade, Kara, du hast die alle sehr, sehr nett beschrieben, weil du sie ganz kurz nur grob beschrieben hast, was sie sind, ne? Also es ist die Momfluencerin, aber wir reden hier von einer Frau, die quasi mit ihren Kindern Geld verdient und ihre Kinder online stellt und sie verkauft die Kinder, die noch nicht wirklich eingreifen können oder wissen, was da überhaupt mit denen passiert und die Reichweite überhaupt gar nicht verstehen. Wir haben den Klaus, den Rage-Klaus, der Google-Reviews schreibt, der kommt nach Hause und schreibt erstmal 5 schlechte Bewertungen. Ja. Und hat dadurch auch Restaurants schon in den kompletten Bankrott getrieben. Gerade zuletzt war ich habe letzte Woche bei meiner Blumenhändlerin des Vertrauens einen Blumenstrauß gekauft. Und die macht übertrieben schöne Blumensträuße. Das ist ein Kunstwerk, wenn sie bindet. Ich gucke ihr dabei zu und freue mich immer. Und sie sagte zu mir, sie hatte so einen schlechten Tag, weil sie eine schlechte Google-Review bekommen hat.
Oh,
ja.
Und da sind 20 Leute, die ihr sagen, wie toll ihre Blumen sind. Und dann kommt ein Klaus, der einen scheiß Tag hat, Wut in sich trägt, nicht nach seiner Meinung gefragt wird, ja auch nicht direkt zu ihr kommt und sagt, oh Gott, das hat mir jetzt gar nicht so gefallen, sondern über Google anonym ihr eine schlechte Review schreibt und ihr Tag ist für sie gelaufen.
Ja.
Ne? Das heißt, diese Charaktere haben wir.
Na, auch nicht nur ihr Tag, sondern ihr Geschäft.
Ihr Geschäft auch, ja.
Weil wer geht da drauf? Und wir haben ja auch alle so ein bisschen diesen Hang dazu, auch wenn wir auf Yelp gehen oder so, was liest man denn zuerst? Man liest die Schlechten.
Ja, man liest zuerst die Schlechten.
Ich lese doch nicht 30 5-Sterne-Bewertungen.
Ja.
Dann weiß ich ja nicht, dann würde ich aber, oh, vielleicht sind das ja Bots, vielleicht sind das ja die Cousins.
Ja.
Sondern, oh, das sind bestimmt die Ehrlichen, die Schlechten sind die Ehrlichen.
Ja, das ist der Klaus. Das heißt, wir befinden uns hier in einer TV-Sendung mit 10 TeilnehmerInnen, die auf den ersten Blick alle so wahnsinnig unsympathisch sind. Wir haben noch den Pedobasti,
der
Trikots von kleinen Mädchen kauft. Mhm. Ja, die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, ich stelle mir vor, wenn ich Autor bin, dann muss ich meine Figuren von innen heraus lieben und sie verstehen und um über sie zu schreiben. Wie geht es dir bei diesen 10 Charakteren, die auf den ersten Blick wahnsinnig unsympathisch sind?
Ja, die tun mir alle natürlich leid, bis zum gewissen Grad. Ich schreibe eigentlich so, dass ich erst ganz, ganz viel recherchiere. Ich muss das alles aufsaugen wie ein Schwamm. Also wenn es dann darum geht, dann lese ich, bei Basti ist es ganz klar gewesen, diese New York Times Reportage, die rauskam, wo es darum ging, das war so parallel zu dem Zeitpunkt, als Instagram zum ersten Mal Bezahlschranken hatte und wo es darum ging, so OnlyFans-mäßig könnt ihr für noch mehr Content, wenn ihr das und das bezahlt, kriegt ihr noch mehr Content oder private Zugänge. Und dann kam raus, dass das vor allen Dingen genutzt wurde, also auch als man dann so Sachen kaufen konnte. Kann man das noch auf Insta? Ich weiß überhaupt nicht. Man konnte eine Zeit lang auf Instagram auf die Tasche klicken und dann wurde man direkt dahin und dann konnte man das kaufen.
Bei TikTok ist das so, dass es diese TikTok-Shops gibt auf jeden Fall, ja.
Und dann kam diese New York Times-Reportage raus, wo es genau um diese Szene ging, um Turnerinnen, von 10 bis 15 und die sehr, sehr erfolgreich auf Instagram sind und überhaupt auf Social Media. Und dann wurde analysiert, was die für Follower haben. Das sind Männer.
Ekelhaft.
Und dann gibt es da bestimmte Influencer auch, die so etwas analysieren. Ich vergesse leider immer seinen Namen. Also auch im deutschsprachigen, so wie im US-amerikanischen Raum, gibt es einen, der zum Beispiel dann immer auch die Fotos einblendet und zeigt, hey, das sind diese Art von Männer, lassen diese Art von Kommentare unter Tourenvideos oder Tanzvideos oder auch sehr gerne so Karussellvideos mit Pferden, wo dann so kleine Mädchen auf diesen Pferden. Und was ihr niemals machen möchtet, ihr möchtet niemals in die Hobbyhorse-Szene reingehen und dann die Kommentare lesen. Oh. Das ist das Ekligste, was ich je gelesen habe. Und das habe ich dann kombiniert mit dieser Erfahrung und einen Satz, den ich nie aus diesem Buch vergessen werde, ist, wo es dann darum ging, wir hatten alle einen Basti.
Ja.
Und ich glaube, jede Frau, auch sicherlich auch jeder Mann bis zum gewissen Grad, kann sich daran erinnern, 15, 16, 17 gewesen zu sein. Und dann gab es diesen einen 22-Jährigen, diesen einen 32-Jährigen, 28-Jährigen. Warum auch immer, dachte man, das ist ein Kompliment, wenn ein 24-Jähriger mit mir, und ich bin erst 16, abhängen möchte, eine romantische Beziehung eingehen möchte. Und Basti ist halt so jemand, mir war es bei allen 10, auch bei Basti wichtig, das ist nicht mal das Endstadium von, wie schlimm sie sein könnten. Mhm. Darum ging es mir. Weil es gibt natürlich Stalker sind, die bis zum letzten Punkt gehen und die sehr, sehr gefährlich sind. Mir ging es sehr, sehr darum, dass aufgrund von Social Media Menschen wie Basti und Menschen wie Klaus bis zum gewissen Grad so werden, weil sie es können. Also die Frage in dem Buch ist auch ganz viel bei diesen Charakteren drin. A, warum haben wir das gemacht? Und B, warum haben wir nicht aufgehört?
Ich frage mich irgendwie immer, wenn man jetzt, also wir sprechen ja jetzt gerade über alle schrecklichen Dinge im Internet und ich frage mich manchmal irgendwie, wann ist das Internet eigentlich so ein furchtbarer Ort geworden? Und
als MySpace weggegangen ist.
Meinst du?
Und
Rest
Tumblr.
In peace, MySpace.
Als wir Freunde noch öffentlich dafür geschämt haben, wenn sie sich nicht gut verhalten haben. Als man Freunde noch von 1 bis 8 durchnummerieren konnte und sagen, wir sind online gegangen und gesagt, dich mag ich diese Woche nicht, du kommst auf Platz 6. Oh. Da war die Welt noch, als es öffentliches Shaming gab durch MySpace, da war noch alles gut. Das fehlt uns.
Ja, ich meine, irgendwie ist wirklich diese ja, wie wird es eigentlich reguliert? Und zum Beispiel haben wir auch Sergej, den Charakter in dem Buch, der erstmal total freundlich wirkt. Und man fragt sich, also ich habe mich die ganze Zeit bei Sergej gefragt, was ist eigentlich sein Problem?
Ja.
Bis es dann halt am Ende so rauskommt, ne? Und ich frage mich dann immer, also früher hat man immer gesagt, ja, okay, die Menschen zeigen im Internet vielleicht die schlimmste Seite von sich selbst. Jetzt hast du gerade zum Intro gesagt, die Menschen sind nicht mehr überspitzt, sondern es sind Leute, die man trifft. Was bewegt Menschen dazu, so zu sein? Das ist, glaube ich, auch die große Frage, die in dem Roman im Mittelpunkt steht. Und ich frage mich manchmal, wo kommt dieser ganze Hass her?
Da gibt es wundervolle Texte, wundervolle Studien auch dazu. Also wir haben, glaube ich, Zahlen für fast alles. Vor allen Dingen geht es darum, was bewegt Männer, sich so zu verhalten. Es ist ganz klar ein Buch darüber, wie Männer sich im Internet verhalten. Und ich habe durch Zufall vor gefühlt 1000 Jahren zum ersten Mal gehört, wie hoch die Suizidrate bei Männern ist und wie hoch sie bei Frauen ist. Ich habe jetzt gerade mich noch mal mehr mit dem Witwenfaktor beschäftigt. Und zwar geht es da darum, dass man ja dann immer sagt, der Mann stirbt so schnell, wenn die Frau verstorben ist, weil er ein gebrochenes Herz hat. Nein, weil er nicht mehr zum Arzt geht, weil er sich nicht mehr wäscht. Ganz ehrlich, weil er seine Wohnung verkommen lässt. Also da gibt es einfach Zahlen für alles und interessanterweise, ich will das jetzt nicht durcheinander kriegen, aber das hat nichts mit einem älteren Alter zu tun, sondern tatsächlich auch bei den jüngeren Ehepaaren in heteronormativen Beziehungen. Wenn die Frau stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Partner innerhalb eines Jahres auch stirbt. Also höher als zum Beispiel jemand, der nicht gerade seine Frau verloren hat. Mhm. Und das sind genau diese Faktoren, die ich gesagt habe. Sie gehen nicht mehr zu Ärzten, sie gehen sowieso nicht in Therapie, sie beschäftigen sich nicht mit ihrer Trauer, sie trauern nicht. Das Witzigste, was ich in den letzten Wochen gehört habe, war auch so dieses, um deine Frage zu beantworten, wann wurde das alles so schlimm, als traurige weiße Jungs aufgehört haben, Bands zu gründen und Podcasts zu gründen. Und dafür Podcasts zu gründen. Das ist zum Beispiel so ein Ding, ihr könnt ja weinen, aber macht es halt in der Garage oder mit einer Gitarre.
Ja.
Das ist so eins. Und es gibt natürlich auch andere Faktoren, als Instagram zum Beispiel die Chronologie abgeschafft hat, war ein großer Punkt, weil dann hast du nicht mehr das gesehen, was deine Freunde in den letzten 24 Stunden gepostet haben, sondern halt irgendwelche Leute.
Mhm. Seit dem Moment wurde Instagram nervig.
Genau.
Wie doll, wenn wir jetzt über die ganzen Abgründe reden, ne? Ich meine, wir haben nicht nur Männer als Kandidaten im Herrenhaus, sondern auch Frauen. Wie doll bringt das aber auch Spaß, sich auf die Suche zu machen nach 10 Charakteren, die man einfach kreieren kann?
Extrem.
Ja.
Das ist das Geilste, was man irgendwie machen kann. Also das ist, bei den Männern habe ich mir natürlich auch irgendwo Mühe gegeben, zu gucken, okay, was gibt es für Gründe, wie sind die aufgewachsen, wie alt sind die, ne? Also in was für eine Altersgruppe fallen die? Wie verhalten sich Männer, wenn sich die Frau von ihnen trennt oder wenn was anderes passiert? Warum reden erwachsene Kinder mit ihren Eltern nicht mehr? Was muss dafür passieren? Diese Influencer-Kultur oder sagen wir mal, natürlich kenne ich mich in Annies Welt sehr, sehr gut aus, beruflich bedingt.
Annie ist die Mutter, die ihre Kinder
ja, die
online
Mom-Fluencerin, genau.
verkauft. Mom-Fluencerin.
Die einzige Welt von all diesen Charakteren, worüber ich wirklich gar nichts wusste und noch keine Berührungspunkte hatte, war Juttas Welt.
Jutta, Lady Wisdom.
Ja, die Heilsteine, Jutta.
Jutta, ganz kurz, Jutta ist wie so die Tarotkartenlegerin aus dem Fernsehen von früher, die man anrufen kann, ihr Geld bezahlen kann und sie sagt einem schlaue oder auch nicht so schlaue Dinge. Und da stellte sich heraus, dass mehrere Frauen zum Beispiel, die an Krebs erkrankt waren, ihre Chemotherapien abgeblasen haben, weil Jutta gesagt hat, sie sollen mit anderen Mitteln gesund
Probier's
werden.
Probier's doch mal mit dem Kristall.
Ja.
Und dadurch
nee,
gestorben
ist nicht
sind.
Echt. Das wusste ich alles nicht.
Das ist quasi Jutta, Lady ja. Wisdom. Liebe ich natürlich auch den Charakter.
Ich wusste nichts über diese Szene. Und dann habe ich auch Apple Cider Vinegar geguckt und habe mich reingelesen. Es gibt eine ganze Szene, die HIV leugnet.
Ja.
Und Krebs leugnet.
Leider gibt's das in jedem.
Ich weiß, aber ich war einfach naiv. Und ich hatte keine Ahnung. Und dann sagen die so Sachen wie, dass die Chemotherapie tötet dich und nicht der Krebs. Und ich so, oh, what? Für mich ist das eine Amerikanisierung von Zuständen, in denen wir Bildung nicht mehr ernst nehmen. Und es ist sehr, sehr gefährlich. Ja, stellt es in Frage, was eure Ärzte und Ärztinnen sagen. Mhm. Lasst euch nicht von euren Ärzten und Ärztinnen diskriminieren. Ne? Auch Endometriose, großes Thema. Fettshaming von Ärzten und Ärztinnen, großes Thema. Aber
Pharmaindustrie grundsätzlich.
Natürlich. Aber
Geld dahinter steckt.
Bis zum gewissen Grad vertrau bitte irgendeinem Arzt, bevor du Lady Wisdom im Internet deine Kreditkarte gibst, nach einer Krebsdiagnose und sagst, vielleicht, ne? Muss ich einfach Apfelessig trinken und dann wird's besser.
Aber wie bist du auf Jutta gekommen, wenn du vorher noch nichts darüber gehört hast?
Ich wollte, die Busfahrerin war sehr da. Ich habe auch schon im ersten Roman so ein Busfahrerthema. Ich bin fasziniert von Busfahrern.
Jutta ist Busfahrerin.
Und ich wollte so eine ganz patente Frau haben und die da einfach durch Zufall reingerutscht ist. Und die hätte auch einfach nur online bleiben können und Barbara Eden lieben können, weil sie großer bezaubernde Genie-Fan ist, die Jutta.
Habe ich ja auch geliebt als Kind.
Ja, ich habe vor 1000 Jahren mal diese Lichtnahrungsdoku, das weiß ich noch, im Kino sogar geguckt, damals in Regensburg. Und das hatte ich dann immer so als Witz mitgenommen. Wann habe ich studiert? 2007 hat das Studium angefangen. Jetzt gehen Leute online und sterben dann, weil sie an Lichtnahrung glauben. Und vorher war das halt so eine Doku über ein paar Freaks, so 10, 20 auf der Welt. Und jetzt ist es eine Bewegung. Und dann kam Jutta. Jutta kam irgendwie, weiß ich nicht, die kommen irgendwie so zu einem.
Du hast aber nicht, weil das wäre ja das, was ich als erstes dachte, das hast du jetzt noch gar nicht gesagt, du hast nicht Lieblingscharaktere aus verschiedenen Reality-TV-Formaten genommen.
Nein,
und gezerrt.
Gar nicht. Das sind echte Menschen. Weil Reality-TV-Charaktere sind die haben eine ganz andere Bühnenpräsenz. die wollen das viel mehr und ganz anders. Die wollen ja nicht ins Fernsehen, diese 10 Leute.
Ja.
Wir haben jetzt total viel über alle möglichen Themen in diesem Buch schon gesprochen. Mhm. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass es so, also es sind ja heavy Themen.
Ja.
Aber was du ja trotzdem schaffst mit dem Buch, ist, dass es auch, also es ist ja ein unheimlich lustiges Buch.
Ja.
Es und ist so, ich habe so viel gelacht.
Ich auch.
Inhaliert und gelacht.
Und vielleicht, um das jetzt nochmal zu zeigen, wie du es schaffst, diese Ernsthaftigkeit mit aber Witz zu verbinden, würde ich dich bitten, vielleicht eine Stelle einmal vorzulesen.
Ja, lass uns so tun, als wären wir bei einer Lesung.
Genau, wir tun jetzt so, als wären wir bei einer Lesung und wir haben ja vorher gesprochen, welchen Teil wir gut finden und deswegen bitte.
Okay. Basti zuckt mit den Schultern und zieht die Augenbrauen hoch. Frauen sagen immer, sie wollen einen netten Kerl. Aber wenn sie nette Kerle kennenlernen, dann wollen sie mit denen nur befreundet sein. Am Ende entscheiden sie sich ja doch immer für das Arschloch. Man wird also als netter Kerl im übertragenen Sinne in der Freundezone abgestellt, weil einen keiner will. Ah, wie bestellt und nicht abgeholt. Jutta nickt. Verstehe. Natascha schreit. Nicht einfach laut. Ihr Schrei scheint aus der Tiefe zu kommen. Klaus lässt vor Schreck die Gabel fallen. Dann schlägt sie mit der flachen Hand auf den Tisch. Da gibt es gar nichts zu verstehen. Ihre Brust hebt und senkt sich schnell. Es ist gequälte Hirnscheiße. Fucking Dünnschiss, direkt aus dem Mixer und dann noch einmal im Airfryer frittiert. Es ist bodenlose, hirnlose, komplette Gaga-Scheiße. Es gibt keine Friendzone. Das ist ein fucking Begriff der absoluten Rape-Culture-Bullshit-Welt, in der wir leben. Niemand spricht. Natascha ist noch nicht fertig. Niemand stellt Männer in einer beschissenen Friendzone ab. Es gibt überhaupt keine Friendzone. Wenn Person A zu Person B nett ist, weil sie befreundet sind und Person B glaubt, dass das eine echte Freundschaft ist zwischen zwei Erwachsenen, dann sind die einfach Freunde. Wenn Person A dann scheinbar aus heiterem Himmel nicht mehr nur befreundet sein will und versucht Person B körperlich näher zu kommen, weil sie zu viele fucking Rom-Coms gesehen hat und denkt, dass der richtige Moment es entschuldigt, jemanden ohne Einwilligung zu küssen und Person B dann ganz klar sagt, nein danke, es besteht kein Interesse, die bestehende freundschaftliche Beziehung um eine sexuelle Komponente zu ergänzen, dann wurde eine Grenze gesetzt. Verstehst du das, Basti? Niemand wurde irgendwo abgestellt. Person B ist Person A nichts schuldig. Rein gar nichts. Wenn Person A glaubt, dass man mit normalem, nettem Verhalten gegenüber einer anderen Person Punkte sammeln kann, wie bei der Lieblingsimbissbude und dann am Ende die volle Bonuskarte eintauschen kann gegen einen kostenlosen Döner, dann gehört Person A so schnell wie möglich weggesperrt, weil sie unter Realitätsverlust leidet. Sex ist kein Döner. Du kriegst keinen Sex, nur weil du oft genug nett bist. Frauen sind dir gar nichts schuldig. Weder, dass du gefickt wirst, noch ein Döner. Stille. Ein leises Wow von Annie.
Danke. Oh Gott, liebe ich.
Ja.
Sex ist kein Döner.
Sex ist kein Döner. Es ist so, ich kann auch nicht mit Nice Guys. Es ist wirklich, Nice Guys sind die schlimmsten. Die Bastis und die Maxe und die ganzen Nice Guys dieser Welt, die auch, wenn du sagen musst, dass du ein netter Kerl bist,
Oder die dann sagen, ich bin Feminist.
Oh.
Ja, ganz schlimm. Das ist so, hast du auch noch einen Man-Bun? Ich renne.
Du musst mir, ja, voll. Du musst mir das nicht sagen, du sollst einfach nur abwaschen. Ja.
Danke.
Wasch ab, nimm den Staubsauger, der funktioniert. Ich habe gerade diese Unterhaltung geführt. Ich war in der letzten Woche 3-mal bei meinen Eltern und mein Vater hat jedes Mal die Tür geöffnet und er hatte jedes Mal einen Lappen, ein Putzmittel oder einen Staubsauger in der Hand.
Süß.
Und so bin ich aufgewachsen, weißt du? Und den Staubsauger hatte er um 20 Uhr abends in der Hand. Wisst ihr, wo meine Mutter diese 3 Male war? Die lag auf dem Sofa mit ihrem Handy. Ne? Also das ist so.
Guter Typ.
Ne? Also putz halt was. Und ich habe das auch ganz oft so zu meinem Mann gesagt, so dieses, ich muss das überhaupt nicht mit dir diskutieren. Wenn du gerade, ich will nicht mit dir über Mental Load sprechen oder über Care-Arbeit, das ist mir alles egal. Das ist so eine theoretische Diskussion teilweise. Wenn du glaubst, dass du Dreck nicht siehst, geh saugen. Es schadet nicht, einfach staubsaugen. Wenn du glaubst, es ist sauber, geh trotzdem staubsaugen. Wir leben hier zu viert. Du kannst immer irgendwas abwischen. Aber das ist natürlich auch sehr, da schreibe ich in Migrantenmutti viel drüber. Das ist sehr auch so ein, natürlich ist das auch super toxisch, aus Migra-Haushalten. So dieses, dass du nicht lernst, dich auszuruhen. Und dass du dann immer, ne, ich werde ja schon
dass
nervös.
Dass du immer feudelst und,
ja,
und putzt.
Und springst dann so auf, wenn du auf dem Sofa liegst, weil deine Eltern nach Hause kommen und so, oh scheiße, ich sollte gerade irgendwas tun. Ist auch nicht gut. Man muss auch lernen, sich auszuruhen. Rest is resistance, ist auch wichtig. Aber trotzdem sollte man staubsaugen.
Ja.
Ich möchte noch über einen anderen Teil deines Romans lesen, denn ich hatte noch nie so viel Spaß bei einer Danksagung. Leute, Danksagungen sind normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr Danksagungen immer lest.
Oh Gott, alle unter 30 verstehen aber dann, glaube ich, die Referenzen nicht. Aber vielleicht.
Das ist egal, aber es ist so, normalerweise, also ich blätter sie nie weg, ne? Aber ich überfliege sie, weil Danksagungen bestehen aus 80%
aus
Namen. Ne?
Ja, ich hasse das. So. Oh, so, wenn also, so eine Liste von irgendwelchen, who cares?
Pass auf, ja. Die Danksagung fängt an mit, you're doing amazing, sweetie.
Ja.
Dann dankst du Frauen, dann als nächstes dankst du MTV, denn ohne The Real World, Next und Room Raiders wären wir nicht hier.
Ja.
Dann dankst du von mir auch aus Danke an die erste deutsche Big Brother Staffel, das eine Mal als Reality TV in Deutschland gut war.
Ja.
Und Frauentausch.
Ja.
Dann dankst du dem Cast der Real Housewives.
Ja.
Und dann dankst du all meinen extrem intelligenten und top ausgebildeten Freundinnen und Kolleginnen für jedes Gespräch über jede Love is Blind Folge und jede Housewives Reunion.
Und natürlich müssen wir aber auch explizit erwähnen Laguna Beach und The Hills. Also wir wären hier nicht ohne Lauren Conrad.
Das ist also wirklich, danke für diese Danksagung.
Sehr gerne.
Es ist so, wie doll beeinträchtigt Reality TV dein Leben vorher oder auch nachher? Und die Frage möchte ich gleich mitstellen. Wenn du dir eine Reality-TV-Sendung auswählen müsstest, in der du teilnimmst, welche wäre das?
Also mein Leben ist davon, also ich bin einfach die Generation, die damit aufgewachsen ist. Mein bewusstes Fernsehen ist ganz klar eingeteilt in vor Big Brother und nach Big Brother. Ich bin dann 2003 das erste Mal in die USA gegangen. Also sowohl E!, The Entertainment Channel, als auch Bravo, als auch Lifetime, als auch alles. Ich habe das alles geguckt. Ich gucke Keeping Up with the Kardashians seit 2007, seit der ersten Folge. Komplett unironisch. Wie gesagt, Lauren Conrad, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht sage, you're doing amazing, sweetie. Oder wenn mir irgendwie langweilig ist und man geht so durch, so, Steven! Steven! Oder halt, Homeboy wore combat boots to the beach, ist für mich so ein Lebensmotto. So, ja, natürlich sind wir froh, dass ihr nicht mehr zusammen seid, weil, bitte, er hatte combat boots am Strand an. Warum würdest du mit jemandem zusammen sein, der sowas macht, Justin Barbie? Es ist mir auch scheißegal, was da dran geskriptet war. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist mir Latte. Sondern es ist Entertainment. Und es ist natürlich, es schwingt auch immer so ein misogynes Ding mit dabei, wenn wir Begriffe benutzen wie Guilty Pleasure. Weil es ist so, warum muss ich mich für irgendwas schuldig fühlen, was mich unterhält?
Mhm.
Ich gucke ja nicht zu, wie Menschen ermordet werden, ganz ehrlich. Deswegen, also Reality-Shows sind für mich einfach fun. Und sie machen mich glücklich. Und um meine Freundin Michelle Obama natürlich zu zitieren, das ist alles Soziologie. Die ja auch gerade in ihrem Podcast darüber gesprochen hat, dass sie absolut keinen Unterschied darin sieht, ob jemand NFL-Analysen guckt oder Real Housewives, weil das ist alles Soziologie. Das ist, wie Menschen miteinander sprechen, wie Menschen miteinander umgehen. Was lerne ich aus dieser Situation? Warum möchte ich wissen, wie diese soziale Beziehung zwischen diesen beiden Menschen da weitergeht? Hatte Erica Jane recht oder nicht? Was ist mit Lisa Rinna? Wird sie wiederkommen? Ne, es ist ja alles so, es ist fantastisch. Es ist einfach großartig. Und die andere Frage, ich würde, glaube ich, niemals bei einer Reality.
Du musst.
Ich muss.
Das war keine Würde.
Es ist keine Würde. Du musst.
Du musst bei einer Show mitmachen.
Ja, dann wahrscheinlich Real Housewives, weil ich würde mich niemals irgendwo einsperren lassen. Ich würde einen Teufel tun. Ich muss auch tatsächlich zugeben, ich habe ja noch nie Dschungelcamp geguckt. Aber ich habe einfach kein Bedürfnis. Das ist nicht so richtig meine Art von Show. Aber ich komme auch mit dem deutschen Reality-Markt nicht so ganz gut klar.
Hm.
Ich wäre wahrscheinlich Too Hot to Handle, fände ich schon sehr lustig.
Too Hot to Handle ist witzig.
Das ist so witzig.
Ich glaube, ich würde mir immer eine Show aussuchen, die auf irgendein Spiel basiert, ne, weil ich einfach ein Gamer bin.
Hm.
Ich liebe Million Dollar Secret auf Netflix oder The Trust.
Ich glaube, ich würde tatsächlich sowas machen wie Ja, ich glaube, ich würde sowas machen wie Dschungelcamp. Mm. Einfach weil ich glaube.
Du willst einfach Känguruhoden essen?
Ich will keine Känguruhoden. Aber ich will irgendwie, ich glaube, ich würde irgendwie dann schon was machen wollen, was einfach nichts mit meinem richtigen Leben zu tun hat. Und wo ich irgendwie schon auch auf eine Art und Weise
an deine
so
Grenzen
heraus.
Kommst.
Genau.
Mit allen unseren GästInnen spielen wir noch ein Entweder-Oder-Spiel, was wir bei dir natürlich auch machen wollen. Kara, let's go.
Hardcover oder Taschenbuch?
Hardcover.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Eselsohren und, und Stifte. Ich male in Büchern.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Nach Farben, tatsächlich.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Klappentext.
Wirklich?
Ja.
Kein Covergirl?
Ich lese wirklich 90% US-amerikanische Literatur. Ich hebe natürlich Cover hoch. Das Problem ist, dass mich die letzten Jahre halt einfach zerstört haben. Ich weiß, warum Cover so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Und sie sehen auch sehr oft, auch hier sind wir wieder bei dem Thema, sie sehen aus, damit sie Insta-worthy sind.
Mhm. Ganz kurz, wenn wir beim Thema Cover sind,
so,
du musst
ja,
einmal kurz dein Cover in die Kamera halten.
Ah, ja.
Leute, Elina hat das schönste Cover der Unbußfertigen aller Zeiten und zwar ist es komplett bedazzelt mit kleinen Steinchen.
Richtig.
Und aber auch so ohne deine Steinchen ist das Cover von der Unbußfertigen extrem schön.
Ist auch sehr haptisch, also die Ritze ist wirklich fühlbar.
Die Ritze, she's there. Okay.
Weiter geht's. Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Letzteres.
Lieblingsbuch verleihen, Risiko oder niemals aus der Hand geben?
Ich verleihe, aber ich verschenke noch viel mehr. Mhm. Es ist mir dann egal. Ja.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 200 Seiten?
Beides ist mein Hass. Also Entschuldigung, Roman hat bitte, kann der bei 400 Seiten anfangen? Ich wirklich, ich habe Hass auf Bücher, die 200 Seiten und weniger sind. Ich lese die auch nicht.
Dein Buch hat weniger als 400 Seiten.
Ja, aber nee, weniger als 200.
Okay.
Sorry, weil ihr habt nach 200.
Und dann hast du gesagt, kann Roman bitte bei 400 anfangen?
Ja. Ja, und das hätte dieses Buch auch gekonnt. Ich habe auch schon sehr viele Beschwerden gehört, warum das da aufhört.
Ich möchte auch eine zweite Staffel übrigens.
Ja, das haben viele gesagt. Ja.
Okay, Happy End oder offenes Ende?
Happy End.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Anti-Held.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer was Neues?
Inzwischen immer was Neues.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Buch immer verfilmen. Wir möchten, dass Autoren ihre Rechnung bezahlen können.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Hab ich aufgehört. Habe ich immer gemacht, aber weil es mich nicht mehr so sehr juckt. Wenn ich auch Serien gucke, ich habe jetzt gerade High Potential geguckt, dann gucke ich auch immer unten, kann man das ja dann machen, ne, dass man guckt, okay, zum Beispiel, wer wird dann am Ende wirklich die Schuldige sein? Weil dann möchte ich das vorher wissen. Ich mag das. Ich finde das gar nicht so schlimm. Weil ich wissen will, jetzt aber auch aus einer beruflichen Perspektive, wie wird das aufgebaut? Mhm. Wie führt mich der Weg dahin? Und dann finde ich diese ganzen Easter Eggs viel spannender, wenn ich schon vorher weiß, was da ungefähr passiert.
Elina, es war ein ganz schönes Gespräch mit dir.
Ich habe meine Liste dabei. Du hast gesagt, ich soll eine Liste schreiben mit Büchern.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht gefragt.
Oh mein Gott.
Bitte. Okay, nenn uns, Elinas Top 3.
Ja, da widersetze ich mich.
Und es wurden jetzt doch die Top 20.
Top 10.
Also wir machen verschiedene Top 3.
Ja.
Für mich so die Bücher, die für mich so wirklich wichtig waren in meinem Leben, war also auf jeden Fall Schuld und Sühne, das würde ich sagen. Alles von Miriam Tövs, weil sonst hätte ich mein erstes Buch nicht geschrieben. Und sicherlich auch Olga Glasnova. Also das sind so die Bücher, die mich zum Schreiben irgendwie gebracht haben. Was ich gelesen habe, was glaube ich viele Menschen sehr unterschätzen, ist, ich liebe Biografien von super erfolgreichen Frauen. Ganz klar Britney Spears. Ich fand jetzt auch wirklich von Tina Knowles, Matriarch, sehr, sehr interessant. Also wer ein Beyoncé-Fan ist, wer sich für diese Destiny's Child-Sache interessiert. Aber auch wie diese Frau diese Töchter erzogen hat, ist super spannend. Und auch sehr viel schwarze Geschichte einfach, weil sie natürlich noch geboren wurde, während es Segregation gab. Und dann, das hat mein Leben super verändert, um die Nummer 3 zu nennen in Female-Biografien, die Jessica Simpson-Bio ist so gut. Also ist wirklich eine super, super, super Bio. Ganz viel 2000er-Kultur, Diet-Culture, wie es war, Newlyweds zu filmen, was für ein Arschloch Nick Lachey ist. Sie sagt es nicht, aber wir wissen es alle.
Ich liebe es, dass du Biografien mitbringst. Danke dafür.
Ja, und es ist aber auch sehr spezifisch.
Nick Lachey ist ein Arschloch.
Nick Lachey ist ganz oben mit Justin Timberlake auf jeden Fall. Aktuell, deutschsprachig, das ist meine Top 3 da, ist so Caroline Schmidt, Maya Rosa, Anna Brüggemann. Das sind für mich so Menschen, Somi von Oh Sunny, dann sind es eine Top 4. Das sind so für mich so die Autorinnen, die jetzt gerade Bücher rausgebracht haben dieses Jahr, wo ich sagen würde, krass, die können schreiben und erzählen. Ich glaube, jetzt habe ich
Danke für diese Liste. Das ist mal Vorbereitung, weil wir fragen ja unsere Gäste und Gästinnen im Vorfeld, bringt bitte eure drei Lieblingsbücher mit. Ich weiß, es ist schwer, sich auf drei zu begrenzen, aber das ist eine Liste. Ja. Elina, ich kann es nicht oft genug sagen, danke für die Unbußfertigen. Kara und ich haben Elina eingeladen, weil wir einen Blurb gelesen haben von irgendeinem Kritiker, der schrieb, das Buch ist wie ein Autounfall, man kann nicht weggucken. Das war der Satz, der mich dazu gebracht hat, mehr über dieses Buch erfahren zu wollen. Ich liebe diesen Roman.
Danke.
Ich möchte bitte, dass alle Leute, die Reality-TV lieben und gerne mal Reality-TV in Buchformat lesen wollen, die Unbußfertigen lesen. Es ist einfach nur mega, mega fun.
Dankeschön.
Danke dafür.
Danke.
Und ich wünsche dir einen guten Rutsch.
Danke, euch auch.
Ins Jahr 2026.
Ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt. Oh Gott,
sind wir das nicht alle?
Ja.
Ich freue mich sehr auf deinen neuen Roman, den du hoffentlich bald schreibst.
Ich habe jetzt drei Bücher in vier Jahren rausgebracht. Ich mache jetzt ganz
Pause.
Langsam.
Du machst jetzt erstmal eine Verfilmung von
es
Die Unbußfertigen.
Genau, und Die Unbußfertigen wird hoffentlich verfilmt. Ja. Ich frage mal nach. Danke, Elina.
Danke
an euch. Und an euch, an unsere zwischen Kotti und Kapiteln Community auch einen guten Rutsch. Und wir freuen uns auf unsere nächste Book Club Edition am 13. Januar in 2 Wochen. Happy Reading.
Happy Reading.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.